ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorherigen nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. So steht es in Jesaja 66, Vers 22. Diese neue Erde wird in der Bibel mehrmals angesprochen, zum Beispiel auch noch in 2. Petrus 3, Vers 13 und Offenbarung 21, Vers 1. Der Himmel hat bei uns Menschen, der hat es bei uns Menschen nicht leicht. Jeder hat wohl eine Ahnung, dass da nach dem Tod noch etwas auf ihn wartet. Die Bibel spricht in Prediger 3, Vers 11, wie wir es gerade gehört haben, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Böse Zungen sagen etwas wie, wer wirklich mit dem Himmel rechnet, braucht ihn wohl, um das Leid auf Erden besser ertragen zu können. Für Menschen, die nicht an Gott glauben, kommt ein ewiger Ort in seiner Gegenwart ohnehin nicht in Betracht. Sie haben keine Beziehung zu ihm. Dabei gibt es gute Gründe, sich näher mit dem Himmel, mit der Ewigkeit zu beschäftigen. Erstens spricht die Bibel unzählige Male davon, dass das Leben nach dem Tod in einer anderen Form weitergeht. Zum Beispiel in 1. Korinther 15, 12 bis 19. Zweitens gibt es unter Menschen, die an Gott glauben, höchst unterschiedliche Vorstellungen vom Himmel. Manchmal aber auch gar keine. Gibt es aber einen Himmel, wird es nicht ohne Auswirkungen bleiben, wenn ich mich jetzt schon mit ihm beschäftige. Vorfreude ist eine starke Kraft, die meinen gesamten Alltag auf positive Weise umkrempeln kann. Ich werde meine Prioritäten sinnvoller setzen, kann gelassener und hoffnungsvoller leben und ja, auch mit Leid anders umgehen, ohne dass es eine billige Vertröstung ist. In der Lutherbibel finden wir den Begriff Himmel über 700 Mal. Allerdings ist in den meisten dieser Fälle unser klassischer Himmel, den wir täglich vor Augen haben, gemeint. Der, in dem die Wolken fliegen und aus dem es von Zeit zu Zeit auch mal regnet. Den Himmel, den wir Christen meinen, ist der Wohnort Gottes. Im Psalm 2, Vers 4 steht, der im Himmel wohnt. Und in der Offenbarung 4, Vers 2 lesen wir, hier ist er gegenwärtig, hier steht sein Thron. Von hier aus herrscht er. Es ist auch der Ort seines Hofstaates, der ihm dient und ihm Anbetung bringt. Das lesen wir in Offenbarung 4, Vers 8. Dieser Himmel befindet sich in einer anderen Dimension von Raum und Zeit als die jetzige sichtbare Erde. Dieser Himmel ist aber nicht völlig von der menschlichen Welt getrennt. Da Gott in die menschliche Welt hineinwirkt, stehen die himmlische Welt und die irdische Welt in einem engen Zusammenhang. Gottes Gegenwart ist in der Beziehung zu ihm schon heute erfahrbar. Deshalb finden wir ein grundlegendes Prinzip des Neuen Testamentes wieder, wenn wir uns mit dem Himmel beschäftigen. Das schon jetzt und noch nicht Prinzip. Hört sich kompliziert an, ich wiederhole das nochmal. Das schon jetzt und noch nicht Prinzip. Der Himmel ist schon da. Der Himmel hat schon begonnen. Er ist schon teilweise da. Jetzt hier, ganz real. Wo Gottes Gegenwart sich zeigt, fängt der Himmel an. Auch wenn er noch nicht völlig vollendet ist. Dieser gegenwärtige Aspekt des Himmels begegnet uns schon am Anfang der Verkündigung von Johannes des Täufers. In Matthäus 3, Vers 2 steht, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Interessanterweise eröffnet mit diesem Satz Jesus auch sein öffentliches Handeln. Kommt nahe, denn das Himmelreich ist nahe. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Dieses Königreich, der Himmel, scheint man an vielen Stellen mit ähnlichen Verwendungen. Das steht in vielen Stellen mit ähnlichen Verwendungen, wie zum Beispiel dem Reich Gottes in Lukas 22, Vers 11 oder schlicht dem Reich in Matthäus 13, Vers 9. Das wird dem Himmel gleichgesetzt. Über 100 Mal kommt dieser Begriff in den Evangelien vor. Jesus hat ständig vom Himmel erzählt. Er hat auch viele Gleichnisse darüber erzählt. Das Gleichnis vom vierfältigen Ackerfeld ist ein Gleichnis vom Himmel. Gerade durch die Verkündigung der frohen Botschaft durch Jesus hat die Ewigkeit, Gottes Gegenwart und Herrschaft schon jetzt angefangen. Wo also Christen einander vergeben, für Arme sorgen oder schädliche Verhaltensweisen aufgeben, beginnt der Himmel. Der Ort, den wir mit der Ewigkeit meinen, den gibt es wirklich. Viele biblische Texte beschreiben, dass der Himmel ein realer Ort ist, in dem wir nicht als Seelen oder Geister durch die Gegend wabern. Vielmehr gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde, eine neue Schöpfung. In Petrus 2, 3, Vers 13 steht: Wir aber warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in der Gerechtigkeit wohnt. Mit Wolken, Bäumen und Bergen, mit Menschen in realen, greifbaren Auferstehungsleibern. Johannes spricht davon, wer in eine Stadt auf die neue Erde herabkommt, die auf einem Berg steht und die ein Engel genau vermisst und beschreibt. Das lesen wir in Offenbarung 21, 9 bis 27. Einen diffusen Geisteszustand kann ich dort nicht erkennen. Der Himmel ist ein ganz realer Ort. Das Ende der Zeit verheißt landläufig nichts Gutes. Unzählige Male wurde das Weltende in Filmen und Büchern mit viel Gewalt und Zerstörung beschworen. Diese Bilder stammen nicht zuletzt aus der Bibel, allen voran von der Offenbarung des Johannes. Das letzte Ende sieht in der Bibel aber anders aus. In einem großen Bogen malt die Bibel den Lauf der Geschichte, von der Schöpfung der Welt durch Gott und über die folgenschwere Abkehr des Menschen von Gott und die Entartung der guten Schöpfung hin zu einer neuen Schöpfung. Sprechen die ersten Verse der Bibel von der Erschaffung einer Welt, die sehr gut war, beschreiben die letzten Kapitel, wie diese Schöpfung wieder erneuert wird. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Offenbarung 21, Vers 1. Diese Vorstellung der Wiederherstellung der Schöpfung findet sich in mehreren Passagen der Bibel. Nicht nur der Mensch hat demnach unter der Abkehr von Gott zu leiden. Der Mensch hat die gesamte Schöpfung in die unheilvolle Entwicklung des Sündenfalls hineingezogen. Das lesen wir in Römer 8, Vers 20. Am Ende der Zeit steht die Erlösung der gefallenen Schöpfung. Nicht nur Menschen werden erlöst werden, sondern die gesamte Schöpfung. Der gesamte Kosmos wird von der Vergänglichkeit befreit werden. In Römer 8, 20 bis 22 steht: Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit. Ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Doch auf Hoffnung, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Damit schließt sich der große Kreis der Geschichte. Gott gibt seinen ursprünglichen Plan mit der Schöpfung nicht auf. Kein Wunder, Gott bezeichnet seine Schöpfung ursprünglich als sehr gut. Es gibt keinen Grund, die Grundidee der Schöpfung zu entsorgen. Nein, Gott wird die Schöpfung nach ihrem Vergehen wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen, so dass sie ihren ursprünglichen Zweck erfüllt. Der Himmel wird also mehr mit der Erde zu tun haben, als uns bewusst ist. Christen erwarten nicht die Erlösung von der Erde, sondern auf der Erde. Die Vorstellung, dass eine verstorbene Person als Geist weiterlebt, ist weit verbreitet. Die Bibel zeichnet ein ganz anderes Bild. Sie spricht von einem konkreten Auferstehungsleib. Allerdings nicht einfach im Sinne der Rückkehr, wie bei Lazarus in Johannes 11, nein, sondern im Sinne einer Auferstehung in einem neuen geistlichen Leib, was nicht die Existenz als körperloses Wesen meint, sondern den völligen Einklang mit dem Charakter des Heiligen Geistes. Die Identität der Christen im Himmel ist demnach nicht ausgelöscht. Vielmehr werden wir als einzelne, erkennbare und unverwechselbare Persönlichkeiten auferstehen. Das verdeutlicht einige Passagen der Bibel. Jesus spricht davon, dass Abraham, Isaak und Jakob im Himmel zu Tisch sitzen werden. Das steht in Matthäus 8, Vers 11. Eine Aussage, die nur Sinn macht, wenn diese noch als erkennbare Personen existieren. Dieser Auferstehungsleib wird also Elemente unseres bisherigen Körpers haben. Auch Jesus war in seinem Auferstehungsleib als Jesus erkennbar. Auch trug er noch die Nagelmale der Kreuzigung. In Johannes 20, Vers 27 lesen wir das. Trotzdem wird der neue Körper auch völlig neue Eigenschaften haben. Es wird ein vollkommener Körper sein, der unverweslich ist, der völlig verwandelt erscheint, weil alle Elemente der Vergänglichkeit durch den Sündenfall fehlen. Er wird herrlich sein und vor Kraft strahlen, nicht alt und krank sein. Das lesen wir in 1. Korinther 15, 42 bis 43. Um zu verstehen, wie das Leben nach der Auferstehung sein wird, ist der Blick auf die Berichte von Jesus nach seiner Auferstehung hilfreich. Er war zu erkennen, war physisch erlebbar. Er wanderte, aß und trank. Und er tat das, was ich unglaublich gerne mache. Er grillte mit seinen Jüngern. Paulus bestätigt in Philipper 3, Vers 21, dass Christen einen Auferstehungsleib wie Jesus bekommen werden, der unserem armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit der er sich alles unterwerfen kann. Ich habe hier eine Beschreibung von dem Theologen Joachim Bär gefunden. Ich habe ihn auch gefragt, ich darf sie vorlesen, ein Teil daraus. Ich finde, sie beschreibt den Himmel sehr schön. Die Überschrift davon ist: Alles andere als langweilig. Eintöniges Harfenspielen auf einer Wolke wird nicht zum Programm gehören. Die Auferstandenen werden auch nicht ausschließlich vor dem Thron Gottes stehen und Tag ein, Tag aus Halleluja singen oder in einer kalten und sterilen Stadt aus Gold und Edelsteinen gefangen sein und das auch noch toll finden müssen. Davor hatte ich als Kind fürchterliche Angst, dass ich irgendwann mal im Himmel stehe und nur noch Harfe spielen muss und vor Gottes Thron stehe und nur noch das tun muss. Da hatte ich fürchterliche Angst vor. Gott ist nicht langweilig, daher wird es der Himmel auch nicht sein, der von seiner kreativen Gegenwart durchdrungen sein wird. Der Himmel wird uns sehr vertraut sein. Wir werden vieles tun, was wir hier auf der Erde tun, nur mit positiven Vorzeichen, ganz ohne die Auswirkungen der Trennung von Gott. Er selbst wird wieder unter den Menschen wohnen. Wir werden uns dort zutiefst zu Hause fühlen. Wir werden Luft zum Atmen haben, Früchte zum Essen. Das steht in Offenbarung 22, 20, Vers 2. Wir werden zusammen essen und trinken. Wir werden in einer unverfremdeten, schönen Schöpfung leben, ohne Leid, mit genügend zu essen, in ungehinderter Freundschaft mit Gott und mit sinnvollen Aufgaben, zum Beispiel in Lukas 19, Vers 11 bis 19, Offenbarung 22, Vers 3. Es wird Berge zum Wandern, Instrumente zu musizieren, Wälder zu erkunden und vieles mehr geben. Für eine Schöpfung ohne Berge, Musik und Wälder hat Gott uns Menschen einfach nicht gemacht. Somit wird der Himmel unendliche Möglichkeiten bieten, sinnvolle Momente zu erleben. Wir werden die Person sein, die Gott in uns schon immer gesehen hat. Die Geretteten werden mit dem zusammen sein, der uns gemacht hat und für den wir gemacht wurden, Gott. Und wir werden an dem Ort sein, für den wir eigentlich geschaffen wurden und somit in vollkommener Weise zur Ruhe kommen. Amen.